Ich freue mich natürlich ganz besonders, das Grünbein hier zu begrüßen. Er ist Mitglied dieser Akademie seit 2007 und er ist wahrscheinlich der bekannteste und bedeutendste Lyriker, den wir derzeit haben. Das ist nicht nur meine Ansicht, sondern das finden auch viele, die ihn mit bedeutenden Preisen ausgestattet haben. Er hat schon 1992 den Bremer Literaturförderpreis bekommen. Und um nur die wichtigsten Preise zu erwähnen, den Peter-Hochel-Preis, den Georg-Büchner-Preis und den Friedrich-Hölderlin-Preis, also wahrhaft große Namen. Er ist außerdem, was glaube ich eine Seltenheit ist in unserer Branche, wenn ich uns sage, nun meine ich sozusagen die Kulturszene, er ist Mitglied des Ordens Pour le Mérite und er hat das große Verdienstkreuz mit Stern erhalten. Wofür, weiß ich jetzt nicht, aber... Er ist schon in ganz jungen Jahren ziemlich bekannt geworden, und zwar mit dem Band Grauzone Morgens, das war schon 1988, und hat seitdem, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, über 20 Bücher veröffentlicht, darunter Essays, Übersetzungen und natürlich Gedichte. Der letzte Gedichtband ist 2017 erschienen und heißt Zündkerzen. Seine Gedichte sind auch, was auch eine Seltenheit ist, in einem großen amerikanischen Verlag auf Englisch erschienen. Er selbst hat auch übersetzt, und zwar Aeschylus und Seneca. Er ist also ein gebildeter Mann und nicht wenige Menschen machen ihm das zum Vorwurf, weil sie finden, dass seine Gedichte zu gebildet sind. Ich kann das nicht finden. Man kann eine Menge daraus lernen und ich habe zum Beispiel ganz viel gelernt aus diesem sehr schönen Gedichtband, der 2014 erschienen ist, Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond. Und da lernt man eine Menge über den Mond und ich habe daraus gelernt, dass eigentlich diese 400.000 Krater oder wie viele das sind, die haben alle Namen und nicht wenige haben Namen nach ganz bedeutenden Intellektuellen, Philosophen, auch Schriftstellern. Und er hat dann auf diese Krater bzw. diese Helden Gedichte geschrieben. Es klingt jetzt einfacher, als es ist. Ich glaube, Sie sollten das Buch ganz einfach lesen. Ja, er hat in diesem Band, das will ich Ihnen doch kurz sagen, wenn Sie die Frage beantworten müssten, was reimt sich auf Sphinx, hat er geschrieben, fern von Ägypten, allerorts, wo man in Drinks 3 Tage sich löste und die Nacht zerrann, sah er den Mond und vergaß den Flugsand um die Sphinx. Daraus sollten Sie nicht schließen, dass durchs Grünbein immer nur reimt. Er reimt nur, wenn er Lust hat. So viel vielleicht zu seinem Werk. Sie merken, das war sehr kursorisch, aber Sie kennen das wahrscheinlich, sonst wären Sie nicht hier. Zu diesem Abend ist nur zu sagen, dass dieses keine Diskussion gibt, es gibt auch keine Moderation, sonst ist ein Solotanz von Durst Grünbein, den ich jetzt ans Mikrofon bitte. Danke.
Guten Abend, bin ich gut zu hören? Geht's gut? Ich werde tatsächlich versuchen, so ein kleines Programm zu machen. Die Basis ist mein letztes Buch, das den Titel trägt Aus der Traum, Kartei, Klammern Kartei. Das sind Aufsätze und Notate. Ich selber wollte es eigentlich gern ein Lesebuch nennen, das gefiel aber dem Verlag nicht. Es hat aber den Charakter eines Lesebuches. Hier sind Texte versammelt aus den letzten 8 Jahren. Manche hier und da erschienen. Ich werde in einer zweiten Auflage das genauer ausführen, weil ich dafür kritisiert wurde, wo das jeweils erschienen ist. Sie sind aber alle auch noch einmal überarbeitet. Das ist ein Arbeitsprinzip, was ich ganz gern habe. Weiß, dass Maler auch so arbeiten. Das Bild ist nicht immer fertig, wenn es schon mal ausgestellt ist. Und das Stichwort Traum, das zieht sich hier durch vieles. Ganz am Anfang gibt es einen größeren Essay oder Vortrag, der allerdings merkwürdigerweise in Gedichtzeilen ist. Das habe ich irgendwann mal mir angewöhnt, wenn ich ganz konzentriert vortragen will, weil mir das hilft. Und ganz zum Anfang gibt es einen Text, der heißt Fußnote zu mir selbst. Und auch da, ich lese immer nur so Ausschnitte und versuche das dann zu verbinden. Da werden sie quasi in das Buch eingeführt, weil es ist etwas umfangreich und manche haben schon geklagt, dass sie zwar auf dem Nachtschränkchen liegen haben, aber wahrscheinlich sehr lange brauchen werden, um da durchzukommen. Fußnote zu mir selbst. Ich habe die Straße der modernen Poesie an ihrem oberen Ende betreten. Dort, wo sie überging, in die schmucklosen, tristen Vorstädte, bei den Endhaltestellen der Straßenbahnen, den Autobahnzufahrten. Was ich als erstes sah, waren graue Mauerstücke, Lücken zwischen den Häusern, Gräben entlang der Straße, das Erdreich aufgerissen, zerwühlt. Meine Heimatstadt war vom Krieg zerstört. Ich musste feststellen, dass zuletzt beinahe alles auf der Strecke geblieben war. Die Versformen, der Grundrhythmus der Strophen, die großen balladenhaften Spannungsbögen, der Geheimnischarakter, die feine Lineatur der bedeutungsreichen Worte, schließlich die Poesie selbst. Wenn jemand erklärt hätte, sein Dichten verfolge die Absicht, dem Ausdruck Klarheit zu verschaffen, dem Versbau Bedeutung, dem Klang der Worte Anmut und Leben, man hätte ihn ausgelacht. Es galt als abgemacht, dass das meiste, was die konventionelle Lyrik bereithielt, nur mehr Plunder war, etwas Unbrauchbares, das dem direkten Ausdruck im Wege stand. Ich las Rimbauds Schilderungen von seiner Jahreszeit in der Hölle und nahm es als realistischen Bericht. Die Umwelt darin war mir vertraut. So fing mein Dichterleben an. Es war eine Befreiung, die den innersten Kern des Poetischen sprengte und dabei ungeahnte Kräfte freisetzte. Wer sich mit der Musik vieler Jahrhunderte angereichert fühlte, mochte getrost dem Lockruf ins Offene folgen. Er würde sich in der nackten Gegenwart aufgehoben fühlen, wie in Abrahams Schoß. Wer sein Vertrauen zum Wort behielt, dem kam nun die Komik, die allem Ausdruck innewohnt, von allen Seiten zu Hilfe. Und das Absurde war ihm ein Trost. Es hatte sich erwiesen, dass Gedichte mehr sind als feststehende Rituale in lange befestigten Formen. Mochten sie auch ihre Würde dem uralten Status der Elegie verdanken? Sie waren doch mehr als nur Verlust- und Vergänglichkeitsbilanzen, Feiertagsgeschenke oder Zutat auf Trauerannoncen. Seit den Tagen der frühen Moderne war jeder Stilbruch erlaubt im Namen der Überraschung. Ausdruck war nun etwas Unmittelbares. Man erzwang ihn durch Inkongruenz, Disharmonie, gewagte Sprünge, die Kombination des scheinbar Unvereinbaren. Damals hat das Gedicht mit einem verführerisch jungen Lächeln all seinen zeremoniellen Befangenheiten Adieu gesagt. Goodbye, das Vidania. Damals hat es neben den entlegeneren Nerven auch seine Muskeln entdeckt, sein freches Grinsen, die Süße, die in der Zerstörung der Formen lag. Den Verlust seiner Schmuckfunktionen sollte, wie sich zeigte, ein Zuwachs an Mimik aufwiegen, eine erhöhte Alarmbereitschaft für die kleinen tragischen wie die großen komischen Dinge des Lebens. Der Augenblick zog in das Gedicht ein, sein Stilmerkmal war das scharf beobachtete Detail. Und wachsam hielt er von nun an dort die Stellung im Zentrum des Gedichts, misstrauisch gegen die dunklen Heere der hysterischen Ideen mit ihrem Potenzial, alles ringsum zu verwüsten. Und jetzt springe ich in diesen erwähnten Vortrag, das Reservoir der Träume. Da geht es im Kern, das kann ich vielleicht oder sollte ich vorher erwähnen, um eine interessante Bewegung oder einen Denkschritt aus der klassischen Psychoanalyse, Psychologie Freuds heraus. Der damals sehr junge Philosoph Michel Foucault schreibt einen Text über einen Freud-Schüler, nämlich den Schweizer Ludwig Binswanger. Und Binswanger war derjenige, der aus der Freud-Schule kommend eine neue Traumtheorie aufzustellen. Vom Freud kennen Sie wahrscheinlich die Traumdeutung und eben praktisch die Anbindung der Traumtheorie an sozusagen körperliche Prozesse, vor allen Dingen die Sexualität und so, da wird ja viele Scherze immer drüber gemacht. Und für Freud ist eben der Traum in der Regel eine Art Wunscherfüllungsmaschinerie. Und das hat uns geholfen, sozusagen das Nachdenken über Träume sozusagen auch zu anthropologisieren, also dass es eine Gemeinsamkeit in uns gibt. Dass Familiendramen da durchgespielt werden, persönliche Krisen, die Sexualität, voilà, all das. Nun kommt Binswanger und stellt aber fest, weil er hat Künstlerträume analysiert, dass dann doch noch was anderes passiert. In Künstlerträumen, und da gibt es ja Prominente, passieren nochmal ganz andere Dinge, die gar nichts nur zu tun haben mit dem sozusagen kleinlichen Leib-Seele-Geschehen, sondern in Künstlerträumen tauchen plötzlich andere Symbole, Metaphern, Bilder auf. Und das ist ein Schritt in die Freiheit. Darum dreht sich das ein bisschen hier, weil ich musste Auskunft geben, also über den Zusammenhang von Träumen und Poesie. Zum letzten Mal Psychologie. Der Stoßseufzer, den Franz Kafka in eins seiner Oktavhefte schrieb, fällt mir als erstes ein, höre ich das Wort Traum. Vom Traum Auskunft zu geben, das Träumen als einen unvorhersehbaren, wundersamen Akt im eigenen Leben zu begreifen, heißt aber zuerst, ihn von aller Zuschreibung freizuhalten. Ihn wie ein Tier zu behandeln, ein seltenes Tier, nicht wie einen Gegenstand, den man zerlegt. Es gibt Fische, die sterben, zerrt man sie ans Licht. Es sind dies die Fische der Tiefsee, Lebewesen aus den tiefen Ozeangräben, dem Philippinengraben, dem Marianengraben, dem Tonga-Graben oder umgekehrt, Erscheinungen aus den Räumen der weiten Welt. Freud hat den Traum psychologisiert, notiert ein junger Philosoph in Paris, Michel Foucault, und wendet sich mit allem gebotenen Respekt ab vom Diskurs der analytischen Seelenkunde. Nach Freud war der Traum die Art, wie die Seele auf die im Schlafzustand einwirkenden Reize reagiert. Damit war die moderne Traumdeutung geboren, im Zeichen und mit den Zeichen der Psychoanalyse. Es galt nun, die Reize zu finden, die in den Schlaf einbrachen und erst die Träume bewirkten. Reste von Seelentätigkeit halten nachts das Bewusstsein in Spannung, sie stören den Schlaf. Darin zeigt sich das Gemeinsame aller Träume. Ihr Anstoß komme entweder von außen, ein Weckersignal, ein Schrei, das Regenrauschen oder tief aus den Eingeweiden, der Leibreiz. Das ist ein Freudwort. So bringt die Erektion den Erotikfilm hervor, Verdauungsstörungen liefern Szenen des Ekels, der Zahnschmerz führt zum Sturz in den Hausflur. Auch ein Ohrwurm könne der Auslöser sein, ein Stachel in Form eines Wortspiels, ein Streit im Hotelzimmer nebenan, eine ferne Detonation. Auch der Krach, den draußen die Großstadt macht. Nach orthodoxer Lehre sind sie das Material, aus dem der Traum sein Kino erschafft. Ein Apparat hinter der Stirn ist da, der verarbeitet, Erinnerungsreste des Lebens zu Szenen folgen. Was aber sagt das über die Qualität der Bilder, ihre Eigenart und eigentümliche Eloquenz? Nur Ungefähres, kontert Foucault. Die Traumdeutung erschöpft sich in einer Relation zwischen dem Bild und seinem verborgenen Sinn. Verfehlt wird so der Traum als konkretes Geschehen, der Traum als ureigene plastische Synthese, der Traum als kostbare Form der Erfahrung, als Kunstwerk, Exzess, Fantasieprodukt, als eine Ausdrucksform ähnlich der Poesie. Gemeint ist der Schlaftraum, dieser ganz gewöhnliche Vorgang, der wie das Atmen, der Herzschlag zum Leben gehört. Der Traum, auf den wir nur selten achten, in einem von 100 Fällen vielleicht, über ihn lässt sich in aller Offenheit sagen, Zitat, träumen heißt, ich weiß nicht, wie mir geschieht. Es war Ludwig Binswanger, ein Schweizer Psychiater und Schüler Sigmund Freuds, der es unternahm, den Traum aus seiner Funktionalisierung zu lösen, seine Reduktion auf Symbole aufzuheben. Das gilt auch für C.G. Jung. Im Ausdrucksakt des Träumens wird die Welt zurückgewonnen, die gesamte Welt, in der sich der Träumer bewegt. Foucault wird deutlich, wenn er Binswanger folgt, Zitat, doch ist das Träumen gewiss etwas anderes als eine Bilderrhapsodie, aus dem einfachen Grunde, dass es eine Erfahrung im Modus der Bildhaftigkeit ist. Nicht nur dies, Nicht nur ist dies ihre Autonomie, dass die Bilder im Traum sich selber zum Sprechen bringen, auch steckt der Traum voller Eigensinn. Und der Träumer in seiner Spaltung als Betrachter und Leinwand ist ein Medium, aktiv und passiv zugleich, der Projektor und seine Projektion. Im Traum bin ich der Akteur. Ich bestimme das Tempo, die Szenenfolge, den Ausschnitt, den mein Gesichtsfeld mir liefert. Die Räume bewegen sich auf mich zu in rasantem Wechsel. Enorm ist die Tiefenschärfe der Traumbilder, ihre taghelle Klarheit. Luzider als der reale Tag scheint oft der geträumte. So sind die optischen Phänomene in den Phasen der schnellen Augenbewegung hinter den Lidern, die fototechnischen Qualitäten der Aufnahmen, die Spezialeffekte, die Schwenks und Schnitte, nicht nur für Künstler, für jeden Menschen, bedeutsamer als das Woher, Wohin, das Primborium ihrer Bedeutung. Der Traum ist eine Schule der Imagination. Als solchen verstanden ihn etwa die Surrealisten. Es hat Dichter gegeben, die zeitlebens versuchten, auf das Niveau ihrer Träume zu kommen. Der Schlaf, sagt ein anderer Psychologe, Freuds erster Apostel in Wien, Wilhelm Stekel, ist ein Tauchen in die Vergangenheit, ein Versinken in den unermesslichen Ozean der Erinnerungen des Menschen und der Menschheit. Das ist die Drehung ins Universelle, eine Sicht, die den Traum als Aufbruch versteht, als Expedition ins Unbekannte. Der Träumer ist mithin viel mehr als nur ein Spielball seiner Affekte und Sorgen, als das Kind im Brunnen unerfüllbarer Wünsche. Er ist der Mann in der Taucherglocke, der Offizier an Bord eines U-Boots, der Scout in der Wildnis, der Astronaut in den Weiten des Alls. Aus Little Nemo in Slumberland, dem Jungen, der nachts als Riese im Schlafanzug an New Yorks Wolkenkratzern hinaufturnt, ist Nemo geworden, der Exilant, Misanthrop, 20.000 Meilen unter dem Meer in seiner schwimmenden Hightech-Festung. Das ist der Träumer als Dichter. Er untersteht, wie Cocteau sagt, den Befehlen seiner Nacht. So ergibt sich die Nähe von Lyrik und Traum. Hier wie da gleiten die Bilder, sie zerfließen, erscheinen nur kurz, doch nicht als Gemälde. Es gibt keinen Rahmen, höchstens Sequenzen, die keine Leinwand hält. Diese Traumfabrik ist nicht Hollywood, ist kein Cinemascope. Sehen heißt die Bilder töten, Heiner Müller. Warum nicht Dichter sein? In den Träumen ist jeder ein Dichter. Jeder schafft das, diesen Gang in den 7-Meilen-Stiefeln, das Spontane, Übergangslose, die genialen Sprünge von Bild zu Bild wie im Gedicht, den ganzen Blumenstrauß. Andern Tags ist er wieder derselbe, mit sich allein, unter den großen Bildkomplexen, der Lawine, bedrohlich über ihm hängend, die Existenz. Der Traum beschreibt uns, er entspricht unserer Natur bis in die kleinsten Schwächen. Wir sind seine Erfinder. Hier sagt das Traum-Ich, führe ich die Regie, ich verteile die Rollen, ordne an, was mir zustößt, dirigiere jeden, der mir in die Quere kommt. Ich erlebe meine Ohnmacht und schaue mir dabei zu. Passiv bin ich und aktiv zugleich. Ich, der Idiot meiner Träume, der Superprotagonist. Da gibt es eine Fußnote. Einer der hier Anwesenden, der Filmemacher Klaus Wiborny, der hier da ist, von dem stammt das Wort, der Superprotagonist. Jetzt anderes Zitat. Das Subjekt des Traumes oder die erste Traumperson ist der Traum selber, meint Foucault mit dem Überschwang dessen, der die Romantiker wieder entdeckt, Novalis und Schelling und Franz von Baader. Seit Novalis wissen wir von der Leichtigkeit unserer Seele, in jedes Objekt einzudringen, sich in jedes sogleich zu verwandeln. Wir sind die Stadt, die wir durchstreifen, das Bett, in dem wir auf Reisen gehen. Wir sind die Objekte und ihre Tücke. Die Abenteuer, die wir im Traum bestehen, sind typisch für uns. Nur uns stoßen sie zu, nur wir erleben sie so. Manche von ihnen oft und oft wiederholt, wie David Bowie singt, always crashing in the same car. Und jetzt mache ich einen Sprung in das eigentliche Kapitel, das den Titel gegeben hat, aus der Traumkartei. Also es ist eigentlich nur ein Ausschnitt aus einem sehr großen Sammlungsreservoir, an dem ich weiterarbeite. Ich schreibe viel tatsächlich auf Karteikarten, gerade wenn es darum geht, schnell irgendwie was zu notieren. Und bei so Traumaufzeichnungen ist das der Fall, das muss schnell gehen. Und aus dem hier raus habe ich hier eine kleine Anordnung geschaffen. Zunächst mal dieses Stück Schlafen. Wie würden die Außerirdischen staunen? Könnten sie uns sehen, wenn wir vorm Schlafen gehen, mit kleinen Plastikstäbchen im Mund herumfahren, dabei die Zähne bleckend, um uns schließlich auf einem dieser länglichen Möbelstücke auszustrecken? Dort rollen wir uns dann ein wie die Igel, ziehen eine Decke über uns und schließen die Augen. Diese seltsamen Erdlinge. Nach einem festgelegten Rhythmus erstarren sie und stellen für mehrere Stunden jede Aktivität ein. In der Haltung von Toten verbringen sie bestimmt ein Drittel ihrer Lebenszeit. Ihre Wohnungen gleichen dann Grabkammern oder Mausoleen, vollgestopft mit allerlei überflüssigen Beigaben. Nichts, was sie bei Tage so dringlich beschäftigt hat und was ihre Zivilisation ausmacht, die Häuser, der Blechschrott in den Straßen, die elektrifizierten Ballungszentren vom All aus gut sichtbar, ist mehr von Wichtigkeit. Eine große Apathie hat sie erfasst und sämtliche ihre Projekte ruhen. Es ist, als wäre die Welt um sie her auf einmal zu Ende. Ist Ihnen klar, dass dieser Zustand vielleicht der eigentliche ist, insofern er dem gleicht, der ohnehin eines Tages herrschen wird und geherrscht hat, bevor Sie zur Welt kamen? Der Mensch steckt sich zur Nacht ein Licht an, wenn sein Auge erloschen ist, sagt Heraklit. Im Schlaf ist er ein angezündeter Toter. Müsste man eigentlich auf Griechisch vorlesen. Aber das sind älteste Aussagen, also vorsokratischer Zeit, berühmte. In seiner stabilen Seitenlage stellt er unfreiwillig alles in Frage, was ihn bei Tage antreibt und rastlos macht. Er wird sich selber zum Fragezeichen, wie er da liegt, gekrümmt oft, verstrickt in sein traumhaftes inneres Leben, von dem Kafka meinte, dass es alles andere ins Nebensächliche rückt. Er muss dazu nicht einmal träumen. Auch so ist das Rätsel vollkommen. Das wurde als Einführung in quasi die Situation des Träumens. Und nun ist dieser Begriff ja absolut schillernd. Also wenn wir das Wort irgendwie in unsere Rede einbauen, meinen wir etwa zum Beispiel konkret einen Traum, den wir erlebt haben. Es wird metaphorisch verwendet, es wird philosophisch verwendet. Wir haben von irgendwas geträumt oder die Menschheit hat irgendwas geträumt, utopische Fantasien und so weiter. Und es spielt natürlich auch in der Kunst, in den Künsten eine Rolle. Und hier geht es jetzt um einen Angriff auf den Traum von Seiten der frühen Moderne. Den Traum zertrümmern. Der Futurismus, die Erfindung des italienischen Dichters und Technikanbeters Filippo Tommaso Marinetti, kann als die aggressivste, radikalste, kriegslüsternste und zynisch provokativste Avantgarde-Bewegung der künstlerischen Moderne gelten. Mit Sicherheit aber war sie die manifest seligste. Niemals wieder sind in so kurzer Zeit so viele Deklarationen im Namen der Kunst auf das Publikum losgelassen worden. Eines der vielen Aktionspapiere, welche die Futuristen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in kurzer Folge abfeuerten, richtete sich gegen das alte Venedig. In ihm wird die wehrlose Stadt an der Lagune als degeneriert und gestrig verhöhnt. Zitat, die preziosen verzierte Sitzbadewanne kosmopolitischer Kurtisanen, die größte Kloake des Passatismus. In ihrem Kult um das Futurum war diesen Artilleristen der neuen Künste alles Vergangene, die grammatikalische Zeitform des Passato überhaupt, ein Dorn im Auge. Mir nichts, dir nichts hatten sie aus dem Präteritum ein Schimpfwort gemacht, das alles enthielt, was überlebt war, historisch, in Stein verewigt, bloße Erinnerung. Nieder mit den Museen, den Bibliotheken und Akademien, Friedhöfen eines lebensfeindlichen Humanismus. Der Zukunft im Automobil entgegenrasen wollten diese Kentauren mit den Lokomotiven, Flugzeugen, Torpedobooten Schritt halten, während sie ihre Parolen der Freiheit herausbrüllten, die Syntax zerstörten, das Verb im Infinitiv gebrauchten. Parole in libertà. So sollte auch Venedig unter die Räder kommen, ungeachtet oder gerade wegen der Tatsache, dass die stolze, verfaulende Stadt bis heute über keine Autostraßen verfügt und jeder Besucher sein Fahrzeug am Eingang abgeben muss, ehe er sich in das Labyrinth der Gassen, Kanäle und kleinen Plätze begibt. Man sollte einfach drüber mal nachdenken, ob das nicht vielleicht eine der Hauptattraktivitäten dieser Stadt macht, dass Leute aus den Autokulturen einmal wenigstens auf der Erde so einen Platz finden. Als die Futuristen dort im Jahr 1909 auftraten, ließen sie vom Campanile am Markusplatz auf die Köpfe der ahnungslosen Spaziergänger Kopien ihres Manifests herabregnen, das in der Forderung gipfelte: Es komme endlich das Reich des göttlichen elektrischen Lichts, Venedig von seinem wohlfeilen Mondschein, typmöbliertes Zimmer zu befreien. Für Italiener, stolz auf ihre große Vergangenheit und die Schönheit ihrer Kulturstätten, war das sicher der Höhepunkt an gezielter Frechheit. Es bedeutete aber auch ein persönliches Opfer, denn auch sie waren einmal Träumer gewesen und hatten die Stadt geliebt und im Traum besessen. Nun aber war die Zeit der Schlaflosigkeit angebrochen. Zitat: Der Ekel, den es mir bereitet, mich nachts schlafen zu legen, schrieb Marinetti später als fescher Faschist in Erinnerung an den Geschwindigkeitsrausch jener Jahre. 100 Jahre danach liest man das alles nicht ohne Beklemmung. Der Verzicht auf den Traum ist vollendet, der Futurismus hat auf ganzer Linie gesiegt. Nichts gewöhnlicher als eine Fahrt auf der Autobahn, im Porsche oder Ferrari. Mit dem Eindringen der Technik in alle Lebensbereiche und in jede Kinderseele mittels kleiner Geräte, die täglich den Traum zerstören und das Schlafen unmöglich machen, hatte sich sein Projekt erfüllt. Klingt etwas absolut, sorry. Ich komme da wieder raus. Das ist hier ein ganz konkreter Traum, vielleicht auch nicht von ungefähr, wird sich dann mehrmals zugetragen. Der Mann in der Litfaßsäule. Traum von der Litfaßsäule, die nahe beim Haus in einer Sackgasse steht. Also Schauplatz Berlin, halb vom Geäst einer Platane verdeckt. Unterwegs zum Briefkasten bin ich, da fällt sie mir wieder auf, zieht mich magnetisch an. Zum ersten Mal studiere ich die Plakate, finde eine Tür in sie eingelassen, ihr Umriss unter den dicken Papierschichten nur gerade erahnbar. Die Finger ertasten den Schlitz. Ich sehe, im Innern hockt ein Mann im Halbdunkel. Er hat die Beine angezogen, ist nackt bis auf die Unterhosen. Er scheint zu frieren, zumindest zittert er ganz erbärmlich. Es ist mir peinlich, ihn anzusprechen. Aus Verlegenheit frage ich ihn nach der Uhrzeit und bemerke zu spät, er hat keine Uhr am Leib. Der Mann legt den Kopf in den Nacken, sieht mich mit einem Ausdruck unendlicher Hilflosigkeit an und schließt dann die Arme noch enger um sich. Osteuropäer, denke ich, ein versprengter Rumäne oder ein Syrer. Ich will schon die Tür schließen, da trifft mich sein Gewimmer wie aus den Tiefen einer Tropfsteinhöhle. Ist niemand da, der uns helfen könnte? Zuerst ihm, dann aber auch mir, der ich nicht von ihm loskomme. Die Litfaßsäule ist von oben bis unten mit den Plakaten prominenter Schauspieler, Schlagersänger und Musikbands bedeckt. Lauter bekannte Namen, die meisten der Stars haben den Mund zum Lächeln geöffnet. Eine Opernsängerin sieht mich durchdringend an, als wollte sie sagen: So hilf ihm doch, Idiot. Ich schaue mich um, die Straße ist leer, keiner hat ihn bemerkt. Nach einer kleinen Ewigkeit schlage ich die Tür zu und verstecke mich hinter der Säule. Deutlich das Gefühl, dass ich ausgelacht werde. Im ganzen Stadtviertel stehen die Leute nun hinter den Fenstern und amüsieren sich über den armen Irren, der im Kreis um die Säule geht, ein Selbstgespräch führt. Verstecken spielt wie ein Kind. Am Briefkasten angekommen, schaue ich mich um. Die Straße ist leer. Im Haus gegenüber wird ein Fenster geöffnet. Jemand schüttelt ein Staubtuch aus. Und jetzt, das ist vielleicht die Gelegenheit, mit ein paar Gedichten und zu unterbrechen. Aber dann komme ich noch einmal darauf zurück. Den ganzen Komplex. Dieser erwähnte Band Zündkerzen, daraus einiges. Das steht gleich vorne, aus einem Buch der Schwächen. Gigantische Agenda, dieses Leben, das so ganz anders kam und dann doch so. Wir sehen uns, wenn wir die Augen schließen, in einem Fahrstuhl, der die Jahre wie Etagen zählt. Oft steigt einer mittendrin aus, läuft auf sich zu, den Flur hinab, sein eigener Doppelgänger. Die Hälfte ist stolpern, an falsche Türen klopfen, weil von außen ein Herz aufgemalt ist. Und dann, dies Niedersinken vor Müdigkeit, das so gut tut. Von Tag zu Tag fällt nun ein Blütenblatt aus dem irren Blumenstrauß, der die Vase gestern beinahe zum Explodieren brachte in seiner Pracht. Blaue Hortensie, wilde Anemone, schwarze Tulpe, das klingt alles nach freier Improvisation. Etüden für ein Spielzeugklavier, haltloser Vers. Und Haltlosigkeit heißt, wir sterben unmerklich und plötzlich macht es uns Freude, so zu leben, als ob wir unsterblich wären, während Schrift uns eindämmt und jedes einzelne Wort ist zentral. Nun fang an, schreib ein Buch deiner täglichen Schwächen. Transit. Die weißen Laster auf dem Weg nach Süden und die in der Gegenrichtung, ein endloser Strom von Gütern und Müll, Maschinen und Früchten, ergießt sich durch die Alpentäler, über die Pässe, durch betonierte Schluchten. Große, zerrüttete Wolken ziehen mit auf den Windschutzscheiben und Nachtfalter rascheln im Weinlaub entlang der Trassen, wo eine schwarze Bremsspur Unheil verkündet. Auch in den Zellen der Apfelbäume schwelt eine heimliche Katastrophe. Wie reibungslos alles abläuft, wie friedvoll das aussieht, wie zivilisiert. Es gibt den Überfluss und die Bürokratie, es gibt den Beton und die Bananen, die stille Panik der Tiere auf den Transportern und das Stechen im Magen. Sieht so der Tod aus, den man nicht sieht? Im Supermarkt überraschend das Angebot, Minotaurusfleisch heute zum halben Preis. Haben Sie gemerkt, das letzte war ein Tribut an Picasso? Der das passt dir noch dazu, kommt oft vor bei mir anscheinend, Früchte als Stillleben, aber auch sozusagen als Objekt im Alltag, gewisse Stellen, nicht erschrecken. Äpfel im Supermarkt, Pfirsiche aussortiert, wegen der Druckstellen, braun gefleckte Bananen, viel zu lang klebt der Blick an ihnen. Er kann sich nicht lösen, studiert den Verfall. Besonders erbarmungslos drücken mit ihren Knochenfingern die alten Leute zu. Verwundete Feigen, Pflaumen, grotesk verbeult. Man legt sie zurück, angewidert und fasziniert. Wir sind wie dieses ramponierte Obst, sagt sie. Durch viele Hände gegangen, beschädigt, nur sieht man es nicht. Versteckt unter Kleidern erholt sich die Haut von den Blutergüssen. Doch an der Kasse leuchten die Augen auf. Unbestechlich, diesseits der Sterbelinie. Eine Frau in der Schlange mit nackten Armen legt Orangen aufs Band, Kiwis. Sie zeigt ihre Veilchen, die Liebesspuren der letzten Nacht. Und jetzt aus diesem Zyklus, der dem ganzen Buch den Titel gegeben hat, das Zündkerzen, ist eine ganze Reihe von sehr lose gearbeiteten Sonetten, sozusagen fast unstrukturierten Sonetten, aber schon noch von ferne erkennt man die Sonettform. Und zu diesem Titel, der etwas schillernd ist, natürlich, also schon das Wort selber ist eines dieser tollen deutschen Komposita, nicht? Also von zwischen Kerze, noch fast aus dem organischen Bereich kommt und dann aber Zündkerze. Sie wissen, das ist das Wichtigste, damit alle diese, oder war bis gestern, wir haben neue Technologien entwickelt, aber damit alle diese Fahrbahngeräte praktisch starten können. Es geht aber auch noch um ein anderes Zünden. Deutscher Philosoph aus der Hegel-Schule, Friedrich Theodor Fischer, schrieb einst auch eine Ästhetik und da gibt es, wie damals üblich, wurden also aller Genres abgehandelt. die Dramatik, die Prosa etc. und dann eben auch die Lyrik. Und von ihm stammt für mich eine der interessantesten knappen Definitionen, was das Gedicht macht. Im Gedicht, sagt Fischer, geht es um das punktuelle Zünden der Welt im Subjekte. Das ist eine ziemlich, immer noch für mich, sehr vorbildliche Definition. Und deshalb ist dann wahrscheinlich dieser Titel irgendwann gekommen. Technik, die funktioniert. Bei uns ist es so, Technik regelt das halbe Leben. Klemmt früh der Psychoknopf, gerät der Tag in Gefahr. Dann stottert der Generator, blockiert das Hormonsystem. Der Humor fällt aus, der innere Geigerzähler, der sanfte Imperativ. Wir schnappen nach Luft wie Flundern an Land. Ein Stromausfall und wir sinken zurück in die Stille der Märchen, als vieles noch unnahbar war, unerkannt. Titel von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Zum Glück gibt es Technik, wo alle Technik versagt. Die Lösung ist mehr davon, kleiner, demnächst subkutan. Wir öffnen die Augen, blicken in eine Welt aus Geräten, die perfekt ist, beinahe. Nur Frömmler nennen sie inhuman. Lächelnde Buddhas wischen wir über die neuen Displays und wissen, wir wissen es, Glück ist das Funktionieren. Annoncen. Tausche großes, schlecht funktionierendes Herz, batteriebetrieben, Typ Schwarzwälder Kuckucksuhr, gegen Toaster für Brustkorbbräune, Codewort Monaco. Was historisch ein Bild ergibt, enthält es auch dich? Suche Bedienungsanleitungen für Seelen älterer Bauart, mystiger Seelen, Seelen mit niedriger Seriennummer. Tausche Edelstahlstirn gegen zarten Busen, bitte nur seriöse Angebote, keine Ersatzstoffe, Klammern Silikon. Suche Saphirnadel zum Abspielen inniger Liederzyklen. Gern auch Atonale, biete den letzten Weisheitszahn. Tausche Prostata, Garantie, gegen Reptilienhaut. Fange immer wieder von Neuem an. Mein Körper sammelt die Unfälle, steht morgens grundlos auf. Hab nur den einen, gebe ihn gern leihweise her. Allgemeine Verschärfung. Aufgepasst, wir verschärfen jetzt das Gedicht. Alles, was Sie schreiben, kann gegen Sie verwendet werden. Alles, was Sie nicht schreiben, auch. Es gehört nicht hierher, gerade darum muss es hinein. Oder gibt es etwas, das mit Rücksicht auf das Gedicht besser ungesagt bleibt? Warum ist Lügen politisch? Keine Politik ohne Lügen. Wie kam die Lüge in die Welt? Durch die Hintertür? Was unterscheidet Poesie von Public Relations? War die Gesellschaft nicht offen? So offen, dass viele von nun an draußen blieben, hinter der gläsernen Wand? Es gibt so viele Formen der Freiheit, schloss der Philosoph, dass sie einander blockieren. Daraus wird kein Lied. Schon gingen sie weiter, die dreckigen Todesgeschäfte. Vergiss es, sie wurden nie ausgesetzt, kleiner Prinz. Ich komme gleich darauf zurück und lese Ihnen aber jetzt, wie angekündigt, noch einmal aus diesem Buch hier etwas vor. Und zwar, das ist mir sehr wichtig, dann kommt eine Sektion, wo sehr chronologisch gewissermaßen von meinen Lektüren gehandelt wird. Also das fängt bei den griechischen und römischen Dichtern an und geht eigentlich dann bis in die Jetztzeit. Und hier diese Passage dreht sich um Goethe. Und zwar unter einem speziellen Aspekt, Goethe als Träumer. Der Fasanentraum. Die Casa di Goethe in Rom ist kein sehr auffälliger Ort. Das Haus am oberen Ende der Einkaufsmeile, Via del Corso, ist leicht zu verfehlen, wenn man sich nur an den Schaufenstern der Boutiquen orientiert. Dort in der heutigen Nummer 18 hatte der aus Deutschland getürmte Dichter im Atelier seines Malerfreundes Tischbein eine Wohngemeinschaft gefunden. Von da aus unternahm er seine Streifzüge durch die alte Welthauptstadt Rom und die ihr nahe Umgebung. Es war, wie er selber gestand, die glücklichste Zeit seines Lebens. Die erfüllten Tage von Rom gehörten zum größten Erinnerungsschatz des Dichters, auch mancher Heimlichkeit wegen, die hier erlebt wurde, in einer nie gekannten Leichtigkeit des Seins. Es war die Fülle nicht nur der geistigen, auch der amorösen Erweckungen, die ihn im Alter Eckermann gegenüber das Eingeständnis entlockten, er habe nach seiner Abreise von Rom eigentlich nie wieder ein so gleichmäßiges Lebensglück empfunden wie damals in Italien. Übertreibt man, wenn man sagt, die Casa di Goethe markiere also einen gleichsam paradiesischen Ort? In den Räumen des Museums ist davon nichts mehr zu merken. Nicht die Spur einer Aura, des besonderen Aromas jener Tage. Es gibt nur die schriftlichen Zeugnisse und ein paar Zeichnungen, die an die schönen Tage erinnern, Tage voller Erotik und Kumpanei. Goethe in fideler Verrenkung auf einem Sofa, Goethe sinnend am Fenster mit dem Rücken zum Betrachter, doch das Fenster sucht man vergeblich. Und Goethe, der sich über sein Bett beugt, offenbar verärgert über ein Kissen, denn aus dem Mund flattert ihm die Zeile, das verfluchte zweite Kissen. Das Bett in tischbeinsloser Karikatur scheint Geheimnisse zu bergen, die bis heute nie ganz gelüftet wurden, unter anderem die Affäre mit einer jungen Römerin. Inzwischen gibt es natürlich ein Buch darüber, Zapieri, ein römischer Germanist, der in die Archive gegangen ist und tatsächlich noch vieles gefunden hat. War es in diesem Bett, wo den Dichter einer seiner schwer erträglichen goldenen Träume ereilte? In seinem Reisetagebuch für Charlotte von Stein erwähnt Goethe einen Traum, der auf vertrackte Weise von seinem Aufruhr im Triebleben erzählt. Er hatte ihn gewissermaßen im Voraus geträumt. Denn es zeigt sich, in den Wochen nach seiner Ankunft in Italien sind ihm alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Sie haben sich sogar übererfüllt. Das Weltkind in der Mitte fühlt sich geängstigt von solcher reichen Ernte. Hat er sie denn verdient? Er findet sich in einer ähnlichen Situation wie ein Jahrhundert nach ihm Sigmund Freud, der eines Tages wieder erwarten auf der Akropolis von Athen steht und an den eigenen Vater denken muss, der als humanistisch gebildeter Mann zeitlebens von diesem Traumziel aller Griechenlandschwärmer sprach und doch nie selber dorthin gelangte. Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis, ein kleiner Aufsatz, widmet sich dieser Ungerechtigkeit. So, sie wird dem Sohn bewusst, im selben Moment, da er, unverdient und vom Zufall begünstigt, da oben steht, wo der alte Herr niemals hingelangte. Auch hier geht es um eine Übererfüllung des Guten und Wünschenswerten. Aus der störenden Erinnerung an den Vater, dem das Erlebnis Griechenland versagt blieb, spricht das Schuldbewusstsein des Sohnes, wie in gewissen Träumen, in denen ein Unbehagen Regie führt. Dagegen war für Goethe die Italienreise vielmehr die Erfüllung eines väterlichen Auftrags. Dem zeitlebens von Italien schwärmenden Vater war die eigene Grand Tour in den Süden das Hauptereignis im Leben gewesen. Goethe hat daher andere Sorgen als Freud. Als Dichter ahnt er in seinem Traum, der wie ein Orakel der Reise vorausgeht, dass er Mühe haben wird, den Reichtum, der ihm dort zuteil werden wird, zu verarbeiten. Nicht allein um die literarische Verarbeitung von Impressionen geht es ihm dabei, sondern um die Arbeit der Psyche gegen ihr Überwältigtsein, die Überforderung im Erlebnis. Aus dem sogenannten Fasanentraum, 19. Oktober 1786, spricht die Ungewissheit, mit der Goethe hastig und bei Nacht in den Süden aufgebrochen ist, als gelte es sich auch gegen eigene innere Widerstände durchzusetzen. Zitat: Gedenkt des Fasanentraums, der nun in Erfüllung geht, wenn nur das Ende tröstlicher wird, schreibt er in einem der konspirativen Briefe an die Familie Herder, 16. Dezember 1786. Die Weimarer Freunde sind eingeweiht. Sie wissen um seine Bedenken. Goethe stellt sich an diesem Wendepunkt seiner Existenz angelangt die Frage, soll ich mich auf das Malerhandwerk konzentrieren oder bin ich zum Dichter bestimmt? Die Italienreise muss hier Gewissheit bringen. Ihr glücklicher Abschluss soll mit dem Erscheinen der Gesamtausgabe seiner bisherigen Schriften bei seiner Rückkehr zusammenfallen. Der Traum ist, ganz im Sinne von Freuds Theorie, eine Wunscherfüllungsfantasie. Gerade rechtzeitig eingetroffen soll sie die Entscheidung für ein Dichterleben vom Gelingen des Italienaufenthalts abhängig machen. Wird er imstande sein, den Kahn über und über mit Fasanen beladen, die eigentlich Pfauen sind, Pfauen, die eigentlich Paradiesvögel sind, kurz gesagt mit den Geniegaben seiner Imaginationskraft in den sicheren Hafen der Weltliteratur zu steuern? Jetzt kommt er. Es träumte mir nämlich, ich landete mit einem ziemlich großen Kahn an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Insel, von der mir bewusst war, dass da selbst die schönsten Fasanen zu haben seien. Auch handelte ich sogleich mit den Einwohnern um solches Gefieder, welches sie auch sogleich häufig getötet herbeibrachten. Es waren wohl Fasanen, wie aber der Traum alles umzubilden pflegt, so erblickte man lange, farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen oder seltenen Paradiesvögeln. Diese brachte man mir schockweise ins Schiff, legte sie mit den Köpfen nach innen, so zierlich gehäuft, dass die langen bunten Federschweife, nach außen hängend, im Sonnenglanz den herrlichsten Schober bildeten, den man sich denken kann. Und zwar so reich, dass für den Steuernden und Rudernden kaum hinten und vorn geringe Räume verblieben. Der Traum handelt von der schwierigen Einfahrt mit dieser Beute in einen Hafen. Damit ähnelt er einem weiteren Traum, den ein anderer deutschsprachiger Autor später im 20. Jahrhundert in einer ähnlich kritischen Situation träumte. In seinem Tagebuch berichtet Franz Kafka unter dem Datum des 11. September 1912 von einer traumhaften Einfahrt in den Hafen von New York, die nachher zu einer der Schlüsselszenen seines Romans Amerika ausgearbeitet wurde. In beiden Fällen geht es um eine heikle Passage in unbekanntes Neuland, die dem Träumenden viel Geschicklichkeit abverlangt. Nur, dass in dem einen Fall mächtige Baumstämme zu Bündeln zusammengeschnürt zum Objekt der Konzentration werden, im anderen die besagten Fasane. Jetzt Kafka. Rechts sah man New York. Wir waren im Hafen von New York. Der Himmel war grau, aber gleichmäßig hell. Ich drehte mich frei, der Luft von allen Seiten ausgesetzt auf meinem Platze hin und her, um alles sehen zu können. Gegen New York zu ging der Blick ein wenig in die Tiefe, gegen das Meer zu ging er empor. Nun bemerkte ich auch, dass das Wasser neben uns hohe Wellen schlug und ein ungeheurer fremdländischer Verkehr sich auf ihm abwickelte. Es bereitet ihm einige Mühe, zwischen den Baumstämmen, die dort statt der Flöße auf Böhmens Flüssen herumtreiben, weil heil hindurchzusteuern. Kafka erlebt die Aufgabe der Ankunft am anderen Ufer mit brennender Neugier, die er wie jede starke Erregung in körperliche Aktion übersetzt, den Helden der zeitgenössischen Stummfilme gleich. Zitat: Ich setzte mich, zog die Füße an mich, zuckte vor Vergnügen, grub mich vor Behagen förmlich in den Boden ein und sagte: Das ist ja noch interessanter als der Verkehr auf dem Pariser Boulevard. Paris, die wahre Großstadt, hatte Kafka ein Jahr zuvor erst mit seinem Freund Max Brod als erfüllte Verheißung erlebt. Und auf derselben Traumlinie war er Monate später Goethe in seinem Weimarer Wohnhaus am Frauenplan begegnet. Nachts hatte er dort die Steine gestreichelt, wie um den lähmenden Schatten des größten Klassikers deutscher Sprache, durch ein Ritual der Berührung zu besänftigen. Denn er wusste ja, Zitat Kafka, Goethe hält durch die Macht seiner Werke die Entwicklung der deutschen Sprache wahrscheinlich zurück. Und Goethes Passage nach Italien, hinüber in das Land, das noch alle Reisenden aus dem Norden überwältigte, wie endet diese? Mit der glücklichen Einfahrt in den erträumten Hafen. So durchschnitten wir die ruhige Flut und ich nannte mir indessen schon die Freunde, denen ich von diesen bunten Schätzen mitteilen wollte. Zuletzt in einem großen Hafen landen verlor ich mich zwischen ungeheuer bemasteten Schiffen, wo ich von Verdeck zu Verdeck stieg, um meinem kleinen Kahn einen sicheren Landungsplatz zu sichern. Zu suchen. Sein Fazit, ganz im Stil der gelungenen Rückschau, der alles Erträumte schließlich im real Erlebten aufgehen lässt, lautet nach dem erklärten Prinzip Dichtung und Wahrheit: An solchen Wahnbildern ergötzen wir uns, die, weil sie uns aus uns selbst entspringen, wohl Analogie mit unserem übrigen Leben und Schicksalen haben müssen. Aber die schillernden bunten Vögel im Traum, was, wenn man mit ihnen ausnahmsweise einmal Freud spielen würde? Man setze anstelle der Fasanen das Wort Frauen ein und der Traum zeigt uns vielleicht sein wahres Gesicht. Da hat sich ein Goethe-Kenner und Forscher aufgeregt über diese, diese blöde Pointe. Aber da ist was, mit dem Wort Fasan, was noch nicht zu Ende ist. Noch einmal in dieses andere Buch, das dann ja auch wie viele meiner letzten Bücher so eine Nord-Süd-Verbindung skizziert, also diesen ständigen Wechsel halt zwischen Deutschland und Italien, den aber viele Menschen, wie ich zu meiner Beruhigung weiß, auch kennen. Insofern ist das vertraut. Gehört eigentlich gar nicht mehr in den Komplex Reisen, die Dichterreisen so viel. Nein, es ist praktisch diese, zumindest jetzt auch auf Europa nur bezogen, dieser Nord-Süd-Transfer. Und dann entstand ein Zyklus, der konnte erst wirklich nach vielen Jahren so entstehen, der drehte sich um einen Baum, und zwar einen speziellen südlichen Baum. Und dann entstand in diesem Buch Zündkerzen enthalten, dieser kleine Zyklus, der ist auch immer weiter noch ausgeschrieben, jetzt inzwischen ein großes Projekt daraus geworden, auch mit einer Künstlerin, mit der ich zusammenarbeite, bildenden Künstlerinnen. Es wird wahrscheinlich ein sehr großes Material. Diese Künstlerinnen und ihr Freund, die haben dann irgendwann angefangen, so als Projekt die Pinien Roms zu zählen, das einzutragen auf Mappen. Das ist quasi eine Pioniertat. Wir sind im Kontakt inzwischen mit einem der Baumexperten der Stadt. Und ich war sehr gerührt und geehrt, als ich vor ein paar Wochen mal das in Rom feierlich sozusagen in den Club der Amici di Pini aufgenommen wurde. Bin praktisch Mitglied da. Um diese Bäume muss gekämpft werden in der Stadt. Neulich wollte die Bürgermeisterin, hat es laut gedacht, also dass man wahrscheinlich 30% der Bäume abholzen muss, weil man die nicht erhalten kann, was wieder zu tun hat mit gewissen Missständen da in der Kommunalpolitik. Man muss die natürlich viel mehr bewässern. Wenn man das aber nicht tut, dann wird das unterhalb da brüchig und dann können die eben bei den leisesten Stürmen tatsächlich jetzt leichter umkippen. Das wieder beschädigt Autos oder Fußgänger, und davon gibt es in den Tageszeitungen mehr und mehr Beispiele. Das ist im Moment vom Tisch. Man kann es ja andersrum probieren und eher versuchen, diese Bäume pfleglich zu behandeln. Okay, aber vielleicht der ein oder andere kennt diese Stadt oder überhaupt Italien und weiß, was es mit diesem Baum auf sich hat, der in der ganzen Kunstgeschichte eben auch diese zentrale Rolle spielt, sozusagen wie ein optischer Haltepunkt in Gemälden. Die Gemälde werden dadurch strukturiert oder wurden es lange Zeit und so weiter. Und noch bis in die Fotografie des 20. Jahrhunderts geht das. Dann dieser Zyklus. Sieben Pinien, ein Verbarium. Eins. Primäre Pinne, Parasolpilz der Lüfte, Riesenschirmling vor Himmelstiefen. Primadonna von Pisa bis Paestum, fallische Pirouette, Pinakothek der Antike, Plinius redivivus, arboretischer Pfau, riesiges Phönixei zentral in San Pietro, konifere Peripherie konzentrischen Holzes, Primzahl und Pi. Zwei Pinus, ihr römischer Name, Kolumne des Südens. Mit ihrem Anblick fängt der Süden an. Eine tiefe Verlassenheit, Räume von Göttern befreit, strahlen die Arme, die hohen Äste aus. Viel Sonne braucht sie, die langen Sonnentage südlicher Breiten. An Staub gewöhnt, Trockenheit, sie gedeiht, in der Dürre, Hüterin einer nie vergangenen Vergangenheit. Ich bin es leid, zu streben, zu sterben, beschnitten zu werden. Überlebende vieler Brände und Kriege, Rindenrelikt, Feuern entwachsen, rauchdunkler Schirm über den Landschaften. Und jetzt geht's zum Sturzflug hinab, sozusagen unterhalb dieser Bäume. Vier Ameisen torkeln am Wegrand, Arbeiterheere, sie tragen schwer an einzelnen Piniennadeln. Kein Privatleben in ihrer Welt. Millionen Piniennadeln geschichtet zum prasselnden Scheiterhaufen. Das ist ihr Staat, ein einziges Scheitern des Einzelnen. Ameisen brauchen Wärme. Ein Leben lang bauen sie Samurai. in der Rüstung aus kaltem Chitin an ihrem Piniennadelpalast, ihrem Sonnenlichtspeicher. Sie fallen vom Himmel, fallen Piniennadeln, Pinzetten aus einem hohen Geheimlabor. Nach jeder Regensintflut sammeln sie sich im Rinnstein. Und dies hier, viele meiner Gedichte sind ins Geheim oder offen dann oft geführt, Dialoge, auch mit anderen Dichtern, und Sie werden gleich merken, um wen es hier geht. Aber über das Dichtertum hinaus ist der hier angesprochene natürlich erst recht heute wieder, ich rede von Pier Paolo Pasolini, gewissermaßen ein ganz wichtiger Gesprächspartner, um das politische Geschehen unserer Zeit auszuhalten, zu verstehen. 7. Die Pinie immerhin, Pier Paolo, die Pinie bewahrt noch Haltung. Sie steht am Hang, sie hält die Stellung. P steht für vieles, Popcorn und Politik, Partei und Privatbesitz, Patriotismus und Perfidie. Die Pinie steht aufrecht, solange sie allem trotzt. Wie der Irrläufer, der eine Pinguin, der im Eis der Antarktis landeinwärts geht. Vermesse das P, du, den kaum einer vermisst, Naturalist, Pinienfaschist. Präzisiere das P. Persistenz ist die Praxis der Pinie, ihr stilles Politikum reine Präsenz. Principessa ist sie aus uraltem Stamm, Landvermesserin. Ihre Prinzipien sind, bleib allein inmitten der Parallelen, beug dich dem Wind, paktiere nie, protestiere nie, Pazifismus pur. So hält sie stand bis zur letzten Partie. Und da gibt es hier in dem Buch zumindest jetzt erstmal eine Coda, also ein kleines Schlussstück, mit einem Motto der Schriftstellerin Undine Gründer aus ihrem Tagebuch, das ich da fand eines Tages: Ein Apfel fällt dumpf zu Boden, wie aber fällt ein Pinienzapfen? Daher die Überschrift: Wie ein Pinienzapfen fällt. Nicht donnernd wie Taubenfedern, nicht klimpernd wie kleines Geld, nicht mit dem bitteren Singsang, mit dem Porzellan zerschellt. Er fällt, ein wispernder Kreisel, fällt wie der Nachtschatten fällt, kratzend wie Marderkrallen, knisternd wie Draht, der verglüht, fällt durch den doppelten Boden von erdreich thermischem Staub, nicht leise wie Holzkohlebrocken, nicht krachend wie Lorbeerlaub. Soweit zu den Pinien. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ich glaube, bin sozusagen fast jetzt so am Ende angelangt. Was ich aber gern mache, ich bringe immer so Mappen mit, was ich gerade so schreibe. Also aus diesem Traumkarteibuch könnte ich jetzt natürlich noch vieles machen, aber das würde immer neue, andere Perspektiven jetzt auftun. Das will ich jetzt nicht. Ich lese vielleicht noch 2, 3 im Moment wieder näher liegende Sachen. Das sammelt sich dann immer und dann muss ich hinterher entscheiden, ob ich es in einem Buch dann wirklich veröffentliche oder ob das Skizzen waren. Und das macht mir aber hier nichts aus, sozusagen auch die Skizzen auszubreiten. Zum Beispiel das hier, Berliner Osten. Steht eine Birke im Hinterhof, erinnert daran, wie es war, als die Barbaren endlich kamen. Wie es war, als das Haus, dessen Besitzer deportiert und ermordet wurden, endlich zerschossen wurde. Wie es war, als das geraubte Haus repariert und enteignet wurde. Wie es war, als die neuen Bewohner, arme Rentner, entmietet wurden von den unrechtmäßigen letzten Besitzern, die nun endlich heimgekehrt waren. Keine Barbaren, feine Leute, die als erstes die Birke im Hinterhof fällen ließen, die daran erinnert hatte, wie es war. Ja, aber es geht nicht immer so politisch bitter zu. Gibt ja auch noch andere Stadtviertel, zum Beispiel das hier. Das Begräbnis der Ratte. Die Kinder hatten eine tote Ratte gefunden, vorm Kellereingang bei den Fahrradständern. Einer nahm einen Pizzakarton, mit den Füßen schob man sie auf die fettdurchtränkte Bahre. Die Ratte Straßenkampf, die Ratte Mobbing, jeder kannte sie hier, keiner ekelte sich vor ihr. Eine Ratte in Moabit? Ab in den Müll damit. Nur noch mal anschauen, ein letztes Mal. Wow, dieses platte Gesicht, ein verzerrtes Smiley. Das ist die Großstadt, oder? Vielleicht das hier, ich hab's gleich. Oh, jetzt mal ein ganz anderes Konvolut. Es trägt den seltsamen Titel Kartengrüße aus dem Dritten Reich und versammelt so Stimmen. Also irgendwann fing ich an, Zeugnisse zu sammeln, sozusagen des Alltagslebens aus dieser Zeit. Und dann wurden dann zum Teil daraus Rollengedichte. Postplatz 30er Jahre, also Dresden. An eine Frau in Döbeln schreibt ein Mann Grüße aus dem schönen Dresden. Nebenbei, du scheinst ja gestern Abend sehr müde gewesen zu sein. Du, ich mag deine grauen Augen so sehr. Der Dresdner Postplatz, Momentaufnahme, hält als Erinnerung her. Ein Gewimmel von Menschen in dunklen Mänteln, über Verkehrsinseln, Gleisanlagen hinweg. Lieferwagen blockieren die Hauseingänge, eine Straßenbahn fährt durchs Bild. Dämmerstunde. In wenigen Minuten gehen die Leuchtreklamen an. Pulsierende Stadt, in jedem Einzelnen pocht eine Hauptschlagader, das Herz. Anne, willst du mich wiedersehen? Dein Heinz. Das hier. Palais am Zoo. Schwarze, blitzblank polierte Tische, die Fenster mit Tüllgardinen verhüllt, draußen glänzt der Asphalt vom Regen. Ein Polizeimotorrad rauscht vorbei, von den Reifen sprüht feiner Dunst. Eine Frauenhand, grazil angewinkelt, weiß wie ein Schwanenhals, hält ein Likörglas, Reklame der Zeit. Drinnen sitzt schweigsam ein Mann in schwarzer Uniform, er schreibt: Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag, teurer Kamerad, sendet SS-Unterscharmführer T. Kinder, es war einmal ein Palais, Palais am Zoo, Tanz, Tee und Tango-Bar, Jazzmusik bis weit nach Mitternacht, Berliner Sause, Meeting Point der Rouets. Nun war die Stille, unheimliche Stille, mit Händen zu greifen, so groß, dass man das Summen der Fliegen in den Gardinen als Höllengetöse empfand. Aber so kann ich eigentlich auch wieder nicht enden. Das geht wirklich nicht. Nee, da muss ich einen anderen Abgang finden. Muss es nur finden, wo war es denn jetzt? Gibt. Hab's gleich. Aphoristiker, mit einem Motto von Jules Renard, interessanter französischer Autor, der eben vor allen Dingen Aphorismen dann geschrieben hat, unter anderem diesen: Wer die Krankheit des Skrupel nicht kennt, darf nicht einmal davon träumen, rechtschaffen zu sein. Es sind die kleinen Gesten, die größer werden aus der Entfernung. Dass ein Streichholz den Wald entflammt, ein Blinzeln ein Leben verändern kann, weiß der geduldige Jäger. Wusste auch Jules Renard, der französische Meister der kurzen Sätze, der kleinen Form. Ein Mann voller Skrupel, doch auch ein Mann vom Land, dem Bauernleben nicht abgeneigt und der Jagd mit ihren kurzen Prozessen. Einmal schießt er eine Lerche ab, steht beschämt wie vom Blitz getroffen und zerreißt seinen Jagdschein. Jetzt weiß ich nicht, wie es denn ist, aufhört irgendwann. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen. Vielen Dank. kann. Ich signiere gern. Ich habe das vielleicht als letzten Hinweis aufgenommen, dass es vielleicht noch eine Zugabe geben. Und ich suche immer noch, ich muss das Ihnen vorlesen, dieses eine Ding da. Bist du denn? Ich hab's aber gleich. Kleine Nationen, das wollte ich die ganze Zeit lesen. Kleine Nationen. Manchmal wünschte ich mir, einer von den kleinen Nationen anzugehören. Einer von denen, wo jedes Wort zählt, weil Worte alles sind, was sie haben. Die Wirtschaft schwach, null Fußball, keine Riesenkonzerne, Automobilindustrie. Vernachlässigt, in Kriegen zerrissen, am Weltmarkt abgeschlagen, aber scharf umrissen, auf den Landkarten verzeichnet. Muttersprache, das Einzige, was sie hält. Und jeder geht in sich von Alters gekränkt, wie die Amme im griechischen Drama, die nichts hat als ihren bösen Traum, in Jahrhunderten angestaut und etwas von der Landschaft, geduldig wartend auf den Moment, da der Erdball streikt. So, jetzt.
Das habe ich selbst erlebt, dass bei Gedichtlesungen um Zugaben geklatscht wird. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, was wird jeder von uns heute Nacht träumen? Es gibt noch zwei Anmerkungen. Erstens, Sie können da hinten Bücher kaufen und das Grünbein wird Sie signieren. Und die zweite, wenn Sie zum ersten Mal in dieser Akademie sind und wiederkommen wollen, was ich sehr hoffe, lassen Sie Ihre Adresse bei uns und dann kriegen Sie schriftlich oder elektronisch unser Programm. Vielen Dank.